Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Natur 2.0, dem Biodiversitätspodcast. Heute ohne Thomas Hörn, dafür aber mit einem würdigen Vertreter, und zwar ein anderer Thomas. Dr. Thomas Mehner ist hier heute zu Gast, und zwar vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, kurz IGB, in Berlin. Herzlich willkommen, Thomas. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, dabei zu sein.
Ja, vielen Dank, Jana. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
So, wir haben ganz viele spannende Themen, die wir heute besprechen können. Aber damit dich unsere ZuhörerInnen erstmal ein bisschen besser kennenlernen können, fangen wir ein bisschen mit deinem Lebenslauf an, was du forschungsmäßig so machst, was du für Rollen vielleicht inne gehabt hast und was du, womit du dich heute so beschäftigst. Also du bist, hast gesagt, du bist gebürtiger Ostberliner. Das heißt, du bist nicht unweit von deiner Heimat auch, hast dich niedergelassen quasi.
Ja, also das ist so eine Rundreise, ne? Also ja. Ich bin nicht immer in Berlin gewesen. Ich bin in Berlin groß geworden, also ziemlich dicht sogar an der Mauer. Und habe dann in Berlin, war in Berlin in der Schule, und nach der Armeezeit habe ich in Rostock studiert und habe sogar noch mein Diplom, ostdeutsches Diplom gemacht an der Universität Rostock. Und dann war ich 3 Jahre weiterhin in Rostock und habe promoviert, also in der Wendezeit, was schon eine Herausforderung war bei diesen ganzen politischen Umwälzungen. Und dann war ich 1 Jahr in Österreich und dann war ich fast 4 Jahre in Dresden an der TU. Und bin aber schon seit 1997 jetzt am IGB. Also eigentlich ein wenig aufregender Lebenslauf im Verhältnis zu vielen jüngeren Kolleginnen und Kollegen.
Wie siehst du das grundsätzlich in der Wissenschaft? Du hast es jetzt gerade angesprochen, im Verhältnis zu vielen jüngeren Kolleginnen. Wenn ich jetzt mich mal zum Beispiel irgendwie angucke, gibt es ja viele Beispiele irgendwie. Hat sich da irgendwie was verändert, was da die Anforderungen irgendwie angeht? Oder wie erklärst du, dass das heute vielleicht anders ist?
Na, die Anforderungen haben sich dramatisch verändert. Also ich meine, mit meinem wissenschaftlichen Output, was ich hatte Anfang der 90er Jahre, da hätte ich im heutigen Wissenschaftsbetrieb nicht die Spur einer Chance. Mhm. Das hat sich also komplett geändert. Die Bewertung von wissenschaftlichen Leistungen schon in den frühen Phasen der Karriere hat eine völlig neue Dimension. Und ich meine, wenn man mal überlegt, in der DDR war das ja mit den internationalen Publikationen gar nicht so einfach. Ich musste für meine erste internationale Publikation, die ich in Rostock schreiben wollte, ein schriftliches Einverständniserklärung des Rektors haben, dass ich im nicht-sozialistischen Ausland publizieren will.
Wahnsinn. Unvorstellbar.
Also, ja, das heißt, Publikationen waren oft Forschungsberichte. Das war der Output. Und insofern war die Lernkurve für mich steil. Und ich kann nur sagen, ich habe unglaublich viel Glück gehabt, dass das sich alles so in meinem wissenschaftlichen Leben zusammengeschoben hat.
Mm. Jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen verraten, nachdem du am IGB arbeitest und das für Gewässerökologie und Binnenfischerei steht, dass du dich logischerweise, ähnlich wie ich, mit aquatischer Ökologie auseinandersetzt. Das heißt, es ist heute thematisch ein bisschen Heimspiel im Gegensatz zu den typischen Insekten, die wir sonst manchmal irgendwie auch hier zu Gast haben. Du hast promoviert, wie du schon gesagt hast, an der Uni Rostock, auch in aquatischer Ökologie. Worum ging es in deiner Promotionsarbeit?
Ja, das sind diese typischen Küstengewässer an der Ostsee, die sogenannten Bodden. Das sind so flache, sehr produktive Gewässer, meistens abgetrennt durch Halbinseln von der eigentlichen Ostsee. Die haben einen sehr geringen Salzgehalt und meistens auch einen Gradienten von Süßwasser zu ein bisschen Salzgehalt. Und ich habe damals Reproduktionen von wichtigen Fischarten, also Hering, Plötze und Barsch, untersucht. Also mich sehr viel mit Fischlarven beschäftigt, mit Ernährung von Fischlarven, Dichte von Fischlarven, Wachstum. Und habe aber eben auch nebenbei eine ganze Menge die Zooplanktongemeinschaft untersuchen müssen, weil das ja die wichtigsten Beuteorganismen für die kleinen Fische gewesen sind. Das war sehr interessant. Da habe ich also wirklich viel gelernt, auch viel, welchen Einfluss der Salzgehalt zum Beispiel hat. Das ist ja etwas, was man später im Süßwasser irgendwie aus den Augen verliert.
Wie hat das jetzt, du hast ja quasi an den Küstengewässern dann promoviert. Heute beschäftigst du dich aber eher mit Binnengewässern, also mit Gewässern, die im Inland sind, also Seen, Flüsse. Wie hat dir das geholfen? Wie schwer war da der Wechsel?
Der Wechsel ist nicht so schwierig. Ich meine, die Ostsee ist ja sowieso ein spezielles Gewässer. Also diese Übergangsgewässer zwischen Echtmarin und Süßwasser, die haben ja eine ganz eigene Flora und Fauna. Dadurch, dass die Ostsee ja nicht viel mehr vor Rostock und also generell vor Deutschland nicht viel mehr als 8 bis 10 Promille hat, das ist ja vom physiologischen Standpunkt eher noch Süßwasser als Salzwasser. Und insofern sind weder die Arten so super anders gewesen als auch die Nahrungsbeziehungen. Also der Wechsel war nicht wirklich schwer.
Okay, ja. Du hast schon gesagt, du bist seit 1997 am IGB, zuerst stellvertretender Abteilungsleiter. Für welche Abteilung warst du da zuständig?
Ja, das war die Abteilung, damals hieß die Biologie und Ökologie der Fische. Das war also genau so mein Ding. Ich habe zwar immer sehr auch an den Interaktionen gearbeitet, also eben zum Beispiel mit Zooplanktern, Nahrungsnetze spielt immer eine Rolle. Aber ich habe mich immer selbst eher als Fischforscher gefühlt, obwohl ich war bei vielen Konferenzen, wenn ich in limnologischen Konferenzen war, dann war ich immer der Fischforscher. Und wenn ich bei den Fischkonferenzen war, dann war ich immer der Limnologe. Das war irgendwie sehr, sehr lustig.
Sehr gut. Und warst dann tatsächlich auch mehr als 8 Jahre der Vizedirektor vom IGB?
Ja, das war natürlich nicht geplant. Es gab den Bedarf, sozusagen in Übergangszeiten die Leitung zu verstärken. Und je länger ich hier am Institut bin, umso mehr Erfahrung habe ich natürlich auch alleine mit, wie das gelaufen ist bisher. Ne? Ich habe also jetzt in den letzten Jahren sehr viel beigetragen dazu, das Institut zu strukturieren, immer mit dem Hinweis darauf, wir haben die und die Traditionen in bestimmten Sachen, wir haben das mal so aufgebaut, es gibt bestimmte Gründe, warum manche Dinge so sind, dass man da immer so eine Abwägung von verschiedenen Interessenperspektiven gewonnen hat. Aber ich bin jetzt auch froh, denn ich bin seit Januar das nicht mehr, ich bin jetzt wieder, wie soll ich sagen, normaler Wissenschaftler. Und das tut mir eigentlich auch ganz gut.
Ja. Vielleicht können wir das mal so ein bisschen einordnen. Wir hatten ja schon auch GästInnen von dem Thünen-Institut zum Beispiel da. Es gibt auch noch das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und dann jetzt natürlich das IGB, ein Leibniz-Institut. Wie kann man das so einordnen im Forschungsbereich Deutschland im Vergleich zu Universitäten? Was für Aufgaben habt ihr? Vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen.
Ja, die Leibniz-Gemeinschaft ist ja, früher hieß das mal blaue Liste, die ist charakterisiert, dass etwa 50% der Grundfinanzierung vom Bund kommt, aber 50% vom Sitzland, also in unserem Fall Berlin. Und das bedeutet, dass wir zu dem ganzen Block der außeruniversitären Forschung gehören. Das heißt, wir sind nicht formaler Bestandteil irgendeiner Universität. Es gibt eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen von uns beim IGB, die Professuren an den Universitäten haben oder eben Privatdozenten sind. Aber insgesamt wir haben also keinerlei Verpflichtung zur universitären Lehre, was auch, sagen wir mal, eine negative Seite hat natürlich. Und wir sind also im Prinzip im Wesentlichen ausschließlich auf Forschung konzentriert. Und was Leibniz charakteristisch macht, ist dieser Leitspruch, der heißt Theoria cum Praxi. Das heißt, wir versuchen bei vielen Dingen, die wir machen, auch einen sehr angewandten Aspekt, also Relevanz für die Gesellschaft, mit zu berücksichtigen. Im Gegensatz zu Max-Planck-Instituten, die also ganz vordergründig auf Grundlagenforschung setzen. Bei uns gibt es da eine große Mischung. Und Leibniz ist insgesamt sehr divers. Es gibt also eigentlich zu allem, was man sich vorstellen kann, ein Leibniz-Institut. Und im Gegensatz zu Fraunhofer oder auch Helmholtz ist es eben so, Fraunhofer hat ja einen sehr starken Industrieanteil, während die Helmholtz-Gruppen eine sehr, sagen wir mal, stärker geplante Forschung haben. Die haben also große Themen, an denen sie sich über mehrere Jahre abarbeiten. Das ist bei uns nicht so, weil eigentlich ist man also relativ frei in der Wahl der Forschungsthemen. Was ein idealer Arbeitsplatz ist. Also ich kann gar nichts anderes sagen als eine Stelle, eine Dauerstelle hier an so einem Leibniz-Institut. Das ist wirklich ein Hauptproblem.
Ja. Du hast es schon gesagt, ihr habt einige ProfessorInnen und auch PrivatdozentInnen. Wer nochmal reinhören möchte, was ein Privatdozent ist und warum man das in Deutschland immer noch ganz gut gebrauchen kann, der hört am besten mal in die Folge mit Franziska Tanneberger rein. Das war die vorletzte Folge. An welche Uni machst du da deine Lehre? Weil du musst ja Lehre aktiv machen, um den Privatdozent quasi zu behalten, oder?
Ja. Also ich habe eine Lehrverpflichtung an der Humboldt-Universität im Institut für, nee, Fakultät heißt es, Fakultät für Lebenswissenschaften, im TR-Institut. Das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass in der DDR die Ausbildung der Fischereiingenieure über dieses landwirtschaftliche Institut an der Humboldt-Universität gelaufen ist. Und wir haben dann nach der Wende auch da einen entsprechenden Masterkurs entwickelt, der im Prinzip aquatische Ökologie mit Schwerpunkt Fisch gewesen ist. Der ist so jetzt ein bisschen unter die Räder gekommen. Das ist also gar nicht so einfach, was man auch in ganz Deutschland sieht, ne? Dass diese aquatischen Themen in der Lehre eigentlich nur noch begrenzt vorkommen. Und wenn Studenten jetzt was fragen, wo könnte ich das am besten studieren, dann fällt einem als allererstes die BOKU in Wien ein, was schon ein bisschen schade ist. Aber naja, das ist so eine Entwicklung. Aber ich habe eben auch ganze lange Zeit Lehre noch in Dresden gemacht, was mir auch gut gefallen hat. Weil da gibt es ja die Hydrobiologie, das war eigentlich auch immer eine starke Gruppe, wo ich auch sehr, sehr viel gelernt habe in meiner Postdoc-Zeit.
Das IGB hat ja zwei verschiedene, korrigiere mich, wenn es mehr sind, aber mindestens zwei verschiedene Standorte an verschiedenen Seen. Wo findet man dich? An welchem Standort?
Ja, das Institut hat tatsächlich sogar mehr Standorte. Wir kreieren jetzt noch einen ganz neuen Standort in Dahlem in Verbindung mit der Freien Universität. Aber ich bin fast immer hier am Müggelsee zu finden, also in Berlin-Friedrichshagen, im Südosten von Berlin. Ich habe allerdings auch viele Aktivitäten am Stechlinsee, wo eine unserer Abteilungen auch beheimatet ist. Das IGB ist ja nach der Wende zusammengeführt worden aus drei DDR-Vorläuferinstituten. Und deswegen ist die Struktur so ein bisschen komplex.
Okay, das wusste ich nicht. Jetzt hast du schon gesagt, ihr macht auch, ihr habt auch relativ häufig angewandte Forschungsprojekte. Was sind so Forschungsprojekte, mit denen du dich gerade beschäftigst?
Also ich habe im Moment ganz interessant eigentlich, wie soll ich das sagen, kann man das als Forschungsprojekte bezeichnen? Ich habe in den letzten Jahren viele Anfragen von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern aus dem Ausland bekommen, die gesagt haben, sie können ein Stipendium beantragen und dann hier in Deutschland arbeiten. Und da habe ich jetzt eine sehr interessante Kooperation mit einem jungen Kollegen von der Elfenbeinküste, was mir unglaublich Spaß macht. Der beschäftigt sich also mit einer ganz kommerziell ganz wichtigen Art dort im Süßwasser, hat jetzt angefangen, Full-Genome-Sequencing zu machen an dieser Fischart. Da arbeiten wir dann also später auch an Verteilungsmodellen und, sagen wir mal, Adaptationsgeschichten. Also sind die auf den Klimawandel vorbereitet, bis hin zur Artbildung. Und dann habe ich eine Kollegin aus dem Iran, was ich auch total spannend finde. Das ist ja auch so eine Gegend, wo wir eigentlich gar nicht viel wissen. Und die da auch Gemeinschaftsverteilungsmodelle jetzt berechnet. Was wird sich in den nächsten 50 oder 100 Jahren da an der Verteilung ändern? Da zeigt sich also, dass diese ganzen endemischen Arten extrem bedroht sind und natürlich all diese invasiven Arten sich ausbreiten, wenn es wärmer und trockener wird. Also so typische Sachen, aber eben mal extrapoliert in, sagen wir mal, Gegenden, von denen wir ja hier in Mitteleuropa meist wenig Ahnung haben.
Ja.
Also das sind so Sachen, die ich selber jetzt gerade sehr intensiv betreibe. Ich bin auch in zwei großen Projekten gewesen bei der EU, die sich mit kleinen Gewässern beschäftigen. Also das ist in Deutschland, sind das die sogenannten Feldsölle, also ganz kleine, eigentlich Miniseen, postglaziale Vertiefungen, die früher immer mit Wasser gefüllt waren, jetzt kaum noch, weil wir so eine Wasserkrise haben. Das ist also etwas, was mir unheimlich viel Spaß macht, obwohl es mit Fischen gar nicht so viel zu tun hat, aber das ist natürlich eine interessante Sache, weil wir bei diesen Projekten nicht nur Grundlagenforschung machen, sondern hier also auch wirklich mit den Beteiligten in Austausch gehen. Also wir haben diese sogenannten stakeholder Interaktionen. Ich habe in meinem Heimatort tatsächlich also mehrere solche Sitzungen gemacht, wo ich Vertreter von der lokalen, wie gesagt, das Gemeindevertretung, dann Bauern, andere interessierte Einwohner zusammengebracht haben, wir über die Entwicklung von diesen kleinen Gewässern in der Umgebung meines Heimatorts gesprochen haben. Und ich hatte da also riesige Aversionen zu Anfang davor, weil ich gedacht habe, das kannst du gar nicht bewältigen, da hast ja keine Ahnung. Aber dieser Austausch, weil es eben, sagen wir mal, auf vertrautem Territorium für mich war, war für mich unheimlich belohnend, weil ich wirklich gesehen habe, dass sich viele Menschen damit auseinandersetzen, was um sie passiert, viele Leute auch wirklich etwas wissen, viel mehr als ich gedacht habe, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer so eine gewisse Anleitung brauchen. Was kann ich denn tun? Was kann ich denn verändern? Wie kann ich denn was verändern? Und da können wir zumindest dann immer die wissenschaftliche Perspektive mit einbringen. Also das war wirklich etwas, was ich in den letzten Jahren, wo ich selber sehr viel gelernt habe. Gar nicht mal so, dass ich dann nur anderen was vermitteln konnte, sondern diese Interaktion, das fand ich sehr spannend.
Jetzt hast du es schon angesprochen, Wassermangel in eurer Gegend, aber ja wahrscheinlich auch in anderen Teilen von Deutschland. Wie siehst du da so diese Entwicklung? Warum ist das jetzt ein Thema, was immer mehr vielleicht auch Aufmerksamkeit in den Medien irgendwie findet? Wie meinst du, hängt das so zusammen mit den aktuellen Herausforderungen, die wir da so haben?
Naja, das ist interessant. Ich erzähle das immer, als ich in die Schule ging, ich weiß gar nicht, wann hat man Heimatkunde gehabt? Vielleicht in der dritten Klasse oder sowas. Da war ein Mantra, was damals gesagt wird, Deutschland hat kein Wasserproblem oder die DDR hat kein Wasserproblem. Und das habe ich natürlich viele, viele Jahre, 50 Jahre geglaubt. Und jetzt sieht man, dass das einfach nicht wahr ist, dass wir also im Zusammenhang mit dem Klimawandel, aber auch mit einer völlig irrsinnigen Nutzung oder Verschwendung von Wasser tatsächlich in eine Situation gekommen sind, dass zumindest hier, wo wir wohnen, rund um Berlin, also Nordostdeutschland, droht zu verstecken. Wir müssen das also in der Deutlichkeit sagen, wir haben Anzeichen davon, dass wir steppenartige Zustände in vielen unserer Naturräume bekommen. Und das hat ganz viel damit zu tun, natürlich, dass die Niederschlagsmenge etwas zurückgegangen ist, dass die Niederschlagsverteilung über das Jahr sich extrem geändert hat. Also wir haben enorme Starkniederschläge und dann wochen- oder monatelange Dürren in Zeiten, wo man früher nie Dürre gehabt hat. Also die letzten Jahre waren März, April, Mai praktisch regenfrei. Das muss man sich vorstellen, dass das ja die Zeit ist, wo eigentlich der Regen am meisten gebraucht wird. Das ist völlig ungewöhnlich. Und das hat dazu geführt, dass wir sinkende Grundwasserstände haben. Also wir haben Grundwasserabsenkungen von über 2 Metern in einigen Bereichen. Das bedeutet auch, das Schichtenwasser ist nicht mehr da. Und das Schichtenwasser ist oft der Anschluss von kleinen Gewässern sozusagen an frisches Wasser. Das fehlt alles. Und dann kommt dazu, dass wir natürlich Wasser verschwenden. Ja, also wir versuchen ja, Wasser immer loszuwerden. Da, wo ich wohne, das ist irgendwie ganz interessant, wenn man da über die Straßen fährt, da sind überall kleine Brücken über Gräben. Und die Besucher fragen sich dann immer, ja, was soll denn das? Warum habt ihr so viele Gräben? Und wenn man dann nachforscht, sagt man, also vor 100 Jahren oder mehr als 100 Jahren sind diese Gräben gezogen worden aus Angst vor Hochwasser. Es gab also regelmäßige Überschwemmungen, die dazu geführt haben, dass die Bürger gesagt haben, das können wir uns nicht leisten, da machen wir ein Abfangsystem draus. Und dieses Denken, wir haben Angst vor zu viel Wasser, herrscht nach wie vor. Wir versuchen Wasser, wenn es kommt, so schnell wie möglich loszuwerden. Also möglichst schnell in den Fluss und möglichst schnell weg ins Meer. Und dieses Denken und die ganze Praxis, die dem geschuldet ist, führt dazu, dass wir das Wasser nicht mehr in der Landschaft haben. Das Wasser plätschert auf irgendwelche versiegelten Flächen, wird in Gully geleitet und weg ist es. Und dabei müssten wir versuchen, also jeden Tropfen inzwischen aufzufangen, versickern zu lassen, ins Grundwasser gelangen zu lassen, weil wir anders gar nicht mehr Herr werden mit der ganzen Sache. Und dann haben wir natürlich die zweite große Komplexität da drin. Wir haben gerade hier rund in Brandenburg, rund um Berlin, enorm viel Kiefernwälder, also alles, was wintergrün ist, sodass auch in der Winterzeit eine enorme Verdunstung herrscht. Also Wasser uns sozusagen aus dem Boden entzogen wird, während in Laubwäldern das ja eher nicht der Fall ist. Und dann haben wir auch zum Teil sehr intensive, wasserintensive Anbaugebiete, also landwirtschaftlichen Anbau. Diese nacheiszeitlichen Flächen, die wir hier haben, die sind ja relativ gute Böden. Das heißt, es wird auch viel angebaut. Und wenn man dann Mais anbaut und muss den permanent bewässern oder die Gemüse permanent bewässern, dann fehlt das Wasser eben woanders. Und das heißt, es ist schon eine sehr menschengemachte Krise, die wir haben. Aber wie gesagt, wenn ich bedenke, dass das vor 50 Jahren wie so ein Mantra war, nee, Wasserprobleme haben wir nicht, da können wir damit umgehen, wie wir wollen, dann ist das also in meinem Leben alleine ein wirklich dramatischer Veränderung.
Aber hast du denn das Gefühl, dass dieses Bewusstsein sich in Deutschland grundsätzlich verändert? Weil also ich bin 1991 geboren und würde sagen, ich bin mit dem Gedanken auch aufgewachsen, ach, Deutschland hat kein Wasserproblem. Jetzt sieht man ja schon in den letzten Jahren, wo in Deutschland einfach auch wirklich öfter Dürrejahre wirklich da waren, das hat es dann auch mal in die großen Nachrichten geschafft, auch mal in die Tagesschau. um 20 Uhr irgendwie, ist dann, hast du das Gefühl, da ändert sich jetzt was in unserem Bewusstsein in Deutschland, dass wir sagen, hey, wir haben ein Wasserproblem und wir müssen das jetzt mal irgendwie angehen und auch ernst nehmen?
Also sagen wir mal, die Wahrnehmung dafür ist natürlich gestärkt. Es gibt viele Seen hier in der Umgebung von Berlin, die haben wirklich Wasserspiegel verloren. Da siehst du solche Anlegestege für Boote, die stehen 2 Meter in die Höhe oder ein Sprungturm, der auf dem Trockenen steht oder solche Dinge, ne? Und das bemerken die Leute natürlich und dann reden sie drüber. Die Frage ist halt, wie drehen sie das um in eigenes Handeln? Also bei uns war ja die große Diskussion Wasser im Zusammenhang mit diesem Tesla-Bau, also diese Großfabrik für die Tesla-Autos. Natürlich haben dann alle gesagt, ja, Tesla ist daran schuld. Oder die Wasserförderung für Trinkwasser ist daran schuld. Dass wir Teil dieses ganzen Problems sind und dass ja auch Leute hier ihre Vorgärten versiegeln und mit Kies abdecken, also selber nicht daran denken, Wasser in der Landschaft zu halten, das kommt eben sehr schwierig. Also dieses Umdenken, dass jeder Einzelne auch Teil dieses Prozesses ist, das ist noch sehr am Anfang. Aber wie gesagt, das Bewusstsein, dass sich was geändert hat, das ist inzwischen da.
Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wir müssen mehr dafür tun, dass wir das Wasser quasi nicht ableiten, sondern irgendwie halten, in die Natur irgendwie wieder reinkriegen. Wie machen wir denn das denn jetzt? Also jetzt mal so Stichworte, Restaurierung, Management. Was sind denn da so Herangehensweisen, die jetzt vielleicht auch über den privaten Haushalt hinausgehen würden? Wo siehst du da irgendwie Handlungsbedarf?
Also das ist ja jetzt nicht, ich bin ja kein Hydrologe, ja. Ich kann ja im Wesentlichen nur wiedergeben, was ich so aufschnappe in der Diskussion mit anderen. Natürlich ist die ganze Moorrestaurierung und Renaturierung eines der großen Sachen. Also diese Schwammidee, dass Wasser sozusagen wie von Schwämmen zurückgehalten wird und dann ausgedrückt werden kann wieder in Trockenzeiten. Das ist also ganz sicher Feuchtgebiete und Moore eine der zentralen Sachen. Das sind die Überschwemmungsflächen an vielen Flüssen, die existieren ja gar nicht mehr, wo wir also die Auen haben, die eigentlich abgeschnitten sind durch Verdeichung und so, dass uns diese ganzen Rückhalteflächen fehlen. Aber das geht bis hin in Siedlungswasserbau. Der Siedlungswasserbau hat ja eben, wie gesagt, eine zentrale Maxime, Wasser weg. Und das sieht man ja, wenn die Gullis überlaufen, dass die Gullis das nicht mehr schaffen beim Starkregen. Und nun weiß ich, dass es also Ideen gibt, zum Beispiel entlang der Straßenränder sogenannte Rigolenentwässerung zu machen. Das sind eigentlich kleine Gräben, in denen das Wasser dann gesammelt wird von der versiegelten Fläche und dann versickert, anstatt dass es in die Kanalisation abfließt. Und das ist also, wir haben so Unmengen versiegelte Flächen. Wenn wir das ganze Wasser dort auffangen würden und in irgendeiner Form der Versickerung zuführen würden, wäre da schon viel gewonnen.
Ja. Jetzt hast du schon gesagt, versiegelte Flächen. Vielleicht müssen wir das einmal erklären, damit uns auch alle folgen können. Was sind versiegelte Flächen? Das denke ich vielleicht als Zuhörerin direkt erstmal an einen Supermarktparkplatz. Aber was sind denn noch so versiegelte Flächen in unserer Landschaft?
Ja, manchmal muss man schon fragen, was ist denn nicht versiegelt?
Hm.
Ja, also versiegelt ist natürlich alles im Bereich der Gemeinden, Straßen, Bürgersteige. Wie gesagt, manchmal selbst die Kleingärten, die große Flächen Steinen zubauen und dann das Wasser eben einfach auf die Straße leiten dadurch und dann in die Gullis. Wir haben aber auch eine Menge Flächen, die verdichtet sind, wo das Wasser eben auch nicht wirklich versickern kann, weil schwere Autos, schwere Geräte drüber laufen. Und wenn man diese gesamte Fläche sich dann insgesamt anguckt, ist das eben so viel, dass das als Sammelmöglichkeit für Wasser schon ein erhebliches Potenzial bedeutet. Ja, dann könnte natürlich weitergehen, jede Dachbegrünung, überhaupt Grünland überall, könnte eine große Rolle spielen. Alle Dachentwässerung in privaten Häusern, das wird ja bei vielen auch einfach bloß weggeleitet. Auch das kann man versickern oder aufheben, das kann man in Teiche leiten. Also das Bewusstsein dafür, dass wir Wasser nicht zu verschenken haben, das muss sich halt ganz stark entwickeln.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass ihr viele kleine Seen in der Umgebung, in der Landschaft habt, die es ja wahrscheinlich auch relativ prägend für die Gegend sein wird, die eben nicht mehr Grundwasser gespeist sind. Was hat denn das für Konsequenzen vielleicht für die, ja, nicht nur für die landschaftliche Prägung, sondern irgendwie auch für die Biodiversität in der Umgebung bei euch?
Ja, der Nordosten von Deutschland ist natürlich geprägt durch die Landschaft, die nach der letzten Eiszeit entstanden ist. So 12.000, 15.000 Jahre ist das her. Und viele von diesen kleinen Feldsöllen sind eigentlich sowas Ähnliches wie kleine Seen. Was die Leute aber natürlich im Wesentlichen wirklich wahrnehmen, sind ihre Seen. Die Feldsäule, das kriegt man gar nicht so einfach mit, dass es die gibt. Die sind oft mitten in der Landschaft, also eigentlich sogar mitten in den Feldern. Also ich kann mich erinnern, wir haben manchmal einen Kilometer laufen müssen vom Feldweg bis zu so einem Feldsoll, quer durch ein Maisfeld, um da überhaupt ranzukommen. Also das heißt, die Wahrnehmung für diese Feldsäule, für diese kleinen Gewässer ist nicht besonders hoch. Und das ist erstaunlich, weil eigentlich wissen wir gar nicht, wie viel Feldsäule wir haben in Deutschland. Die sind so klein, dass man sie mit Satelliten nicht erfassen kann. Also die Wasserfläche ist kleiner als so ein Satellitenpixel, sodass man nicht sagen kann, da gibt was. Und wenn man jetzt auf Google Maps zum Beispiel guckt, da ist natürlich überall so ein kleiner blauer Punkt. Aber wenn man jetzt durch die Landschaft geht und das aktiv sich anguckt, dann sind viele dieser ehemaligen blauen Punkte einfach weg. Die sind komplett überwachsen, da ist dann Vegetation drin. Und das Wasser ist eben seit vielen Jahren weg. Also wenn wir unsere eigenen Zählungen als Basis nehmen, dann sind wir irgendwie, dass wir 80-90% dieser Gewässer verloren haben. Und wenn die zugewachsen sind, dann vernässen die auch nicht wieder so leicht, weil dann die Verdunstung so hoch ist, dass selbst kleine Mengen an Wasser in kürzester Zeit wieder weg sind. Na, und dann haben wir eben diese Mischung von zu wenig Niederschlag und keine Anbindung mehr ans Schichtenwasser, weil das Schichtenwasser einfach 2 Meter tiefer ist und 2 Meter tiefer ist eben für diese kleinen Gewässer einfach schon zu viel. Und in vielen Gewässern, in vielen Gegenden, wenn man sich diese Feldsäule anguckt, dann ist man erstaunt, wie groß und wie tief die gewesen sein müssen und trotzdem kein Wasser mehr führen. Also das ist eine verheerende Entwicklung, die man gar nicht genug thematisieren kann, weil da ein Lebensraum verloren geht, der den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst ist. Und das Interessante ist eben, dass diese kleinen Gewässer so vielfältig sind. Also da ist selbst welche, manche sind, weiß nicht, 20, 25 Meter voneinander entfernt. Und die können trotzdem komplett verschieden sein. Da kann die Biodiversität, also wir haben untersucht Zooplankton, wir haben diese bentischen Insektenlarven untersucht und Fische und Amphibien. Und da kann es also im einen Gewässer das geben und im nächsten Gewässer was völlig anderes. Und das eine ist trüb und das andere ist ganz klar. Im einen wachsen viel Pflanzen, im anderen weniger. Beim einen stehen Bäume drumherum, beim anderen nicht. Das ist also alles ganz vielfältig. Und diese Vielfalt an Habitat, also an Lebensraum, bringt natürlich auch mit sich, dass es eine enorme Biodiversität gibt. Und je mehr davon austrocknen, umso mehr haben wir das Problem, dass diese Trittsteinfunktion wegfällt. Also gerade zum Beispiel Amphibien, ne? Die können sich ausbreiten, indem sie von einem Gewässer zum nächsten wandern. Und sobald das nächste Gewässer nicht so weit entfernt ist, also so in ihrem Wanderbereich liegt, erreichen sie dann Stückchen für Stückchen alle anderen Gewässer auch. Und sobald dann Zwischentrittsteine ausfallen, sind sie also mehr oder weniger gefangen in den Bereichen, wo noch Wasser ist. Mhm. Und
Das ist vielleicht ein ganz interessantes Konzept, über das wir auch gar nicht gesprochen haben im Podcast, sind diese Trittstein-Lebensräume oder Trittstein-Biotope. Können wir das nochmal ein bisschen genauer erklären? Also was ist die Funktion? Was charakterisiert so einen Trittstein quasi? Und warum sind die so wichtig für unsere Biodiversität?
Ja, so eine lokale Gemeinschaft von Tieren, Pflanzen auch, aber da ist sind die Mechanismen etwas anders. Also eine lokale Gemeinschaft von Tieren, die hat ja verschiedene Komponenten. Man kann sich immer vorstellen, dass Tiere in Gewässer vorkommen, weil ihnen die Lebensbedingungen dort zusagen. Das spielt sicher eine größere Rolle. Dann ist lokale Gemeinschaft immer geprägt auch durch Wechselwirkungen zwischen Tieren. Der eine frisst das, der andere frisst das. Also kommen sie in Konkurrenz oder fressen sich sogar gegenseitig. Und der dritte große Prozess ist halt die Ausbreitung. Ausbreitung heißt einfach, dass Organismen in Gewässern vorkommen, bedeutet ja, sie müssen in das Gewässer erstmal reinkommen. Und das ist für ein Insekt, was ein erwachsenes Stadium hat, was fliegt, also die dann durch die Luft fliegen können, noch relativ einfach. Bei Amphibien, die auch über, also Frösche oder Salamander, die auch über feuchtes Gebiet noch wandern können, geht das auch noch, aber für Fische ist es zum Beispiel völlig unmöglich. Fische können also nicht von einem Gewässer in das andere kommen, ohne dass es da eine Verbindung gibt. Und es gibt eben viele Organismen, die, sagen wir mal, einen kurzen Weg zurücklegen können, auch über terrestrisches Gebiet, also durch Felder oder Wälder, aber dann wieder ein für sie wichtiges Habitat brauchen. Und das heißt, diese kleinen Flecken von ähnlichen Lebensbedingungen, die müssen dicht genug sein, dass diese Ausbreitung durch Wandern möglich ist. Und wenn man dann vergleicht, was ist besser, ein ganz großer See oder, weiß ich nicht, 20 solche kleinen Gewässer, dann hat beides Vorteile, ne? Aber für diese räumliche Anordnung und die Vielfalt von Habitaten ist diese Trittstein-Idee enorm wichtig. Und gerade bei diesen Feldsöllen, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass man sehen kann, wie gut das funktioniert, aber wie dramatisch eben auch das Austrocknen von solchen Feldsöllen dann eine Rolle spielt.
Und das ist jetzt ja nicht nur für die aquatischen Lebewesen wichtig, sondern ja auch als wichtige Ressource für viele terrestrische Lebewesen zu verstehen. Auch wenn die wandern, brauchen die ja auch Zugang zu zum Beispiel Trinkwasser. Also auch da ein wichtiger Bestandteil für viele Lebewesen.
Ja, ja. Und man sieht es auch, dass es viele sowas wie Ökosystemleistungen gibt, die tatsächlich durch Wasser oder sagen wir mal diese Abwechslung zwischen Wasser und Land extrem befördert werden. Also Bestäubung ist sowas, ne? Die Bestäuberdichte in der Umgebung von solchen kleinen Gewässern ist deutlich höher, als wenn man solche Gewässer nicht hat. Und das liegt eben daran, dass viele Organismen sich entweder von aquatischen also Landinsekten sich von aquatischen Organismen ernähren oder die Insekten selbst eine aquatische Phase haben, also als Larven im Wasser leben und dann später draußen rumfliegen. Das sind eben alles Prozesse, wo man sieht, dass diese Verschränkung von verschiedensten Lebensraumtypen, so ein Mosaik in der Landschaft, eine enorme Rolle spielt, um Biodiversität zu erhalten.
Ja. Jetzt hast du ja vorhin auch schon gesagt, wir reden jetzt auch gerade über Kleinstgewässer, dich ja auch viel mit Kleinstgewässern beschäftigt. Es ist ja so, dass wir da, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, kein richtiges Regelwerk haben innerhalb der EU oder auch innerhalb Deutschlands, dass diese Kleinstgewässer sich überhaupt angeschaut werden. Wir haben zwar die Wasserrahmenrichtlinie, da haben wir im Podcast auch schon öfter drüber gesprochen, aber die schaut sich eben nur größere Gewässer an. Ich glaube, es ist ein Einzugsgebiet von ungefähr 10 Quadratkilometern für Flüsse und die Seen müssen, glaube ich, 50 Hektar oder irgendwie sowas haben. Das heißt, da fällt ja die Mehrheit deutscher Gewässer mal nicht drunter. Wie stehst du dazu? Was würdest du dir für Kleinstgewässer wünschen? Was bräuchten wir da vielleicht auch an politischen Mitteln? Haben wir überhaupt eine gute Idee? Oder können wir überhaupt gut einschätzen, wie es unseren Kleinstgewässern in Deutschland geht?
Also das sind ja mehrere Probleme, die da zusammenspielen. Das erste hatte ich schon gesagt, wir wissen nichts. Wir haben kein Kataster, wie bei Seen, über die Kleingewässer. Also wie viel von diesen Feldsöllen oder anderen ähnlichen Teichen oder ähnliches gibt, wissen wir eigentlich gar nicht. So dass das also auch nicht überwacht wird. Es ist richtig, ja, die Wasserrahmenrichtlinie endet oder fängt an bei 50 Hektar Wasserfläche. Das ist schon ein relativ großer See. Da fallen also alle Kleingewässer niemals drunter. Die sind ja oft nur 1 Hektar oder noch kleiner, also wenige Quadratmeter groß. Das heißt, dieses Regelwerk der Wasserrahmenrichtlinie hilft uns hier an der Stelle nicht. Es gibt allerdings eine ganze Reihe von europäischen Regelwerken in Bezug auf die Biodiversität. Und die Studien, die wir gemacht haben, die haben sich auch bis hin in die politischen Wissenschaften ausgedehnt, zeigen eigentlich, dass es im Prinzip, wenn ein Kleingewässer in einem wie auch immer definierten Schutzgebiet liegt, das kann also Landschaft oder Naturschutzgebiet sein, sind eigentlich die Regelwerke ausreichend. Sie werden aber lokal nicht umgesetzt. Okay. Also das große Problem ist tatsächlich, dass nicht, dass wir zu wenig Regelwerke haben, sondern dass es eine eher, sagen wir mal, einen eher entspannten Umgang mit diesen Regelwerken gibt und dass sich natürlich insbesondere die Gemeinden oft auch da überfordert fühlen, sich direkt für diese Dinge zu engagieren und hier gültiges Recht durchzusetzen. Das ist natürlich eine Abwägung, eine sehr schwierige Geschichte. Da gibt es ganz komplizierte Eigentumsrechte, da gibt es ganz komplizierte Nutzungsrechte. Das alles miteinander auszuhandeln, ist dann eben oft so eine Frage, lohnt sich das für so ein kleines Gewässer? Ja, für einen großen See ist so eine Gemeinde sicher viel eher bereit, sich zu aktivieren und da ist der Schutzstatus dann auch schnell gefunden. Aber für diese Kleinstgewässer ist es eben ausgesprochen schwierig.
Wie siehst du da die Entwicklung in den nächsten Jahren? Wir werden wahrscheinlich weiterhin Kleinstgewässer verlieren. Also die Landschaft wird sich dahin weitergehend verändern, dass wir die ja auch nicht wirklich zurückholen können durch Renaturierungsprojekte, oder?
In der Fläche nicht. Da stimme ich dir völlig zu. Man kann im kleinen Bereich durchaus eine Menge tun. Also ich kann hier nur wieder erwähnen, mein Heimatort Es gibt ein paar Kleinstgewässer, die längst trocken wären. Die werden durch Auffangen von Regenentwässerung feucht gehalten das ganze Jahr über. Das heißt, da werden große Dachflächen, da wird das Wasser einfach abgeführt, wird dann gefiltert und in diese Kleinstgewässer im Ortsbereich gelenkt. Und dadurch erhält man wenigstens kleine Standorte für Amphibien, für Libellen und so weiter. Auf der großen Fläche ist ohne eine fundamentale Veränderung der Wasserbewirtschaftung, der Wassernutzung nichts zu erwarten. Und wenn man also über Zeiträume von Grundwasserneubildung nachdenkt, die ja im Bereich von mehreren 10 Jahren sind, also 20, 30, 50, vielleicht sogar 100 Jahre, ist selbst wenn wir jetzt radikal umstellen würden und versuchen würden, so viel wie möglich Wasser zu versickern, würden wir eine fundamentale Änderung von diesen Sachen eben erst 10, 20, 30 Jahren sehen. Also eine schnelle Lösung gibt es für all das nicht.
Aber vielleicht auch umso wichtiger, damit eben auch jetzt anzufangen, wo wir ja vielleicht noch teilweise mit dem aktuellen Zustand klarkommen und nicht erst warten sollten, bis es gar nicht mehr geht, sondern eben, weil wir wissen, wie lange es dauert. Das ist gerade von 10, 20, 30 Jahren gesprochen. Es wäre eigentlich jetzt mal der Zeitpunkt, damit anzufangen, oder?
Ja, also keine Frage. Die Veränderung die hydrologischen Veränderungen, die wir jetzt sehen, zwingen uns regelrecht danach ganz, das muss man gesamtgesellschaftlich sehen, wirklich auf allen Ebenen, wo Wasser genutzt wird, wo Wasser gespeichert wird, dass man das immer unter der Perspektive sieht, wie können wir das Wasser in der Landschaft halten. Und das ist, wie gesagt, auf allen Ebenen möglich. Das ist im Privaten selbst möglich mit einem Gartenteich. Ich bin ja kein Freund von Gartenteichen, die dann voll sind mit Kois oder mit anderen Fischen, weil Fische oft sehr negativ wechselwirken mit kleineren Organismen. Aber auch Gartenteiche sind Trittsteinbiotope. Das heißt, für die Ausbreitung von Amphibien durch so einen Gemeindebereich können die eine enorme Rolle spielen. Und insofern, es ist nicht so, dass wir gar nichts machen können oder dass wir immer nur auf andere, auf die Industrie, auf die Landwirtschaft schimpfen, sondern ich finde auch, diese eigene Verantwortung für das, was um uns rum passiert, die ist schon da. Und natürlich gibt es Einfluss auch in Gemeindevertretungen, in Naturschutzbeiräten. Das sind ja alles Akteure, wo jeder Einzelne auch, sagen wir mal, beitragen kann. Und die Restaurierung oder vielleicht auch die Neuanlage eines Kleinstgewässers ist finanziell durchaus stemmbar. Das sind also keine Riesensachen. Überall, wo Ausgleichsmaßnahmen notwendig sind, bei irgendwelchen Bauprojekten, kann die Anlage eines Kleinstgewässers eine super Möglichkeit sein. Ja, das ist also mit relativ geringem Aufwand zu bewältigen. Wir haben im Rahmen des einen EU-Projekts sogar ein großes Handbuch herausgegeben, wo auch Finanzierungsmöglichkeiten aufgelistet sind. Das heißt, da gibt es durchaus die Möglichkeit, nachzugucken, was kann man denn hier konkret tun, ohne dass man gleich über Millionen nachdenken muss, die dafür nötig sind.
Das heißt, wenn sich jetzt ZuhörerInnen angesprochen fühlen, da mal aktiv zu werden, dann ist der erste Gang vielleicht zum lokalen Bürgermeister, da mal nachfragen, wie schaut's aus, was könnten wir tun?
Genau. Also ich finde, die lokale Gemeindevertretung, das sind ja in aller Regel Bürgerinnen und Bürger direkt aus dem Ort, sollten immer die ersten Ansprechpartner sein für sowas. Dass man dann überlegt, gemeinsam, wen kann man ins Boot holen? Wer unterstützt das? Dann, wie gesagt, diese ganze Frage des Landeigentums und des Nutzungseigentums klären. Und es gibt überall offene Ohren. Es gibt auch Schwierigkeiten, aber es gibt auch überall offene Ohren. Und wenn man dann sich gemeinschaftlich irgendwie an so einen Punkt bewegt, sagt, ja, das könnten wir hier brauchen, das könnten wir hier schaffen, das könnten wir als Ausgleichsmaßnahme erstellen, dann ist, wie gesagt, so ein Kleingewässer ein ideales Ziel, was auch in kurzer Zeit realisierbar ist. Und dann sehen die Leute ja direkt, was sich ändert.
Ja, also auch hier die ganz klare Aufforderung, werdet aktiv, macht mit. Das ist doch sehr inspirierend. Jetzt machen wir mal einen thematischen Cut von den Kleinstgewässern. Du hast vorhin schon über deinen Kollegen an der Elfenbeinküste berichtet. Und da ging es um einen Fisch, der auch für die Aquakultur interessant ist. Habe ich das richtig verstanden? Um welchen Fisch ging es da?
Ja, das ist die Gattung Paracanna. Also Paracanna ist ein Fisch, den es eigentlich, glaube ich, die gibt es im Wesentlichen nur da in Westafrika. Es gibt dann verwandte asiatische Arten, die Canna-Art. Das ist ein Fisch, der in der Fangfischerei in den Flüssen der Elfenbeinküste oder in ganz Westafrika eine große Rolle spielt. Der soll sehr wohlschmeckend sein. Und wie das oft ist in den Ländern im globalen Süden, da ist wahrscheinlich ein Aquakulturpotenzial vorhanden. Die lassen sich vielleicht leicht oder relativ leicht züchten und reproduzieren, aber niemand hat es probiert. Und das ist also mehr einem Zufall zu verdanken, dass ich diesen Kollegen da aus der Elfenbeinküste habe. Aber er versucht eben mit dieser ganz genomen Sequenzierung herauszufinden, welches Potenzial sich aus so einem Fisch entwickeln lässt. Sind die robust gegenüber Änderungen des Klimawandels? Was bestimmt ihre Reproduktion? Und gibt es irgendwelche genetischen Anzeichen oder genomischen Anzeichen, dass sie sich für die Aquakultur eignen können? Das Projekt steht noch am Anfang. Also er ist jetzt, glaube ich, ein gutes halbes Jahr bei uns. Aber ich bin da sehr optimistisch. Das ist also wirklich ein wunderbares Zusammenarbeiten, unheimlich motivierter junger Mann, so dass ich nur sagen kann, da bin ich ganz überzeugt, da wird irgendwas rauskommen dabei.
Ja, ich war letztes Jahr mal am IGB zu Besuch und habe dann auch bei der Führung eure Aquakulturanlagen so ein bisschen gesehen. Sind das die Fische, an denen ihr forscht? Das sind andere, oder waren die nicht aus Südamerika, die ihr da habt?
Ja, das ist richtig. Nee, es ist was ganz anderes. Also wir hatten ja diese sogenannten Arapaima-Fische in der Zucht, die haben wir nicht mehr. Das waren ja inzwischen Giganten, die waren ja,
das waren riesig,
glaube ich, 2,5 Meter oder irgendwie inzwischen lang geworden. Die wachsen unheimlich schnell. Da haben wir jetzt eine Kooperation mit einer Produktionsfirma, die weiterhin versuchen wird, die Reproduktion zu initiieren für diese Art Arapaima. Das wäre also für die Aquakultur ein Riesengewinn, weil die unglaublich gut wachsen und eine sehr hohe Futterverwertung haben. Die lassen sich also mit relativ niedrig Qualität Futter und wenig Futter schnell sehr groß züchten. Aber wie gesagt, Südamerika hat ganz andere Bedingungen. Eigentlich weiß man immer nicht so ganz genau, was die Reifung der Gonaden hervorruft. Also hier in unseren Gegenden weiß man das meistens ziemlich gut, aber in Südamerika ist das deutlich komplexer. Und insofern ist es bisher nicht gelungen, für die Arapaimas da eine Reproduktionsmethode zu finden, die man also kontrolliert ansetzen kann und dann dadurch ausreichend Nachwuchs zu produzieren.
Jetzt haben wir über die Elfenbeinküste, über Südamerika, das ist auch schon gesagt, lokale Aquakultur. Was wären so Beispiele für lokale Aquakultur? Was für Fische sind da hauptsächlich im Fokus in Deutschland?
Na, ich weiß gar nicht, ob wir noch eine nennenswerte große Aquakultur lokal haben. Also es gibt natürlich überall Kleinstbetriebe, insbesondere in den Mittelgebirgen, für lachsartige Fische, also Forellen und Saiblinge ist das vor allen Dingen. Das ist, glaube ich, hat keine ganz große Dimension. Es gibt noch eine gewisse Teichkultur, was insbesondere Karpfen und vielleicht Schleien angeht. Da gibt es ja traditionell Bereiche in Bayern, da gibt es traditionell Bereiche in Thüringen und ein bisschen auch an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen. Aber das trägt, glaube ich, nicht wesentlich zur Fischversorgung bei. Also ich glaube, die Fischversorgung in Deutschland ist zum allergrößten Teil basierend auf marinen Arten. Da gibt es natürlich inzwischen mehr Aquakultur, also der unselige Lachs natürlich, mit all den negativen Folgen da in Norwegen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Arten, Dorade zum Beispiel, glaube ich, die inzwischen durch die Aquakultur bereitgestellt werden, die also zumindest zum Teil die Fangfischerei ersetzen. Ob Deutschland ein Potenzial hat für Aquakultur, ich kann das sehr schwer einschätzen. Die Experten sagen, dass wir in Deutschland das total ungenutzt lassen, dass also sehr viel mehr Fisch produziert werden könnte in Deutschland in Aquakultur. Es gibt da auch große Forschungsprojekte dazu, aber das ist nicht so ganz mein Fach, dass ich da wirklich gut Auskunft geben kann.
Was ist denn oder was bietet denn Aquakultur grundsätzlich für Chancen für Biodiversität zum Beispiel, für den Erhalt von Biodiversität vielleicht, wenn man eben in Aquakultur investiert? Also jetzt nicht unbedingt nur Deutschland, sondern vielleicht auch in den Ländern, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, in den Regionen. Es ist ja häufig so, dass Leute, die sich vielleicht auch mit Klimaschutz, Naturschutz beschäftigen, vielleicht eher einen Verhalten auf Aquakultur reagieren. Kannst du das nachvollziehen?
Naja, das ist so ein bisschen die Frage, was ist schlechter, ne? Eine intensive Fangfischerei oder Aquakultur? Also in vielen von den Ländern des globalen Südens spielt ja die Fangfischerei im Süßgewässern eine enorme Rolle. Das ist etwas, was man sich in Deutschland gar nicht mehr vorstellen kann. Hier fischt ja kaum jemand und hier werden ja auch einheimische Fische nur sehr, sehr begrenzt gegessen. Das ist ja in Afrika oder in Asien komplett anders. Und natürlich hat man dann relativ hohen Druck auch auf natürliche Fischbestände in den Süßgewässern, die also durchaus den gleichen Schaden nehmen können, wie man das in marinen Systemen jetzt überall diskutiert, also wie viele der großen Bestände da zurückgegangen sind. Insofern, für den Schutz natürlicher Ressourcen ist Aquakultur natürlich immer eine bessere Lösung. Die Frage ist, dass das immer mit Kosten kommt und diese Kosten sind eben Energie, Wasserverbrauch, Nährstoffe und letztlich natürlich auch, was fressen diese Fische? Und das ist eines der Probleme in Aquakultur, dass das beste Wachstum immer dann erzielt wird, wenn man Fische mit Resten anderer Fische füttert. In welcher Form, als Öl oder Mehl, Fischöl oder Fischmehl, sei dahingestellt. Aber der Ersatz von diesem Fische durch Fische zu füttern, ist der fundamentale oder ist die Aufgabe für die Aquakultur. Also da gibt es Bestrebungen zum Beispiel, dass man Fliegenmaden dafür verwendet, dass man also aus Maden Proteinen gewinnt, was gerade in den, sagen wir mal, Ländern des globalen Südens durchaus sinnvoll sein könnte, dass da Abfälle, organische Abfälle von Fliegenmaden zersetzt werden und gleichzeitig diese Fliegenmaden dann als Futter für Fische genutzt werden können. Also wie gesagt, solche Überlegungen gibt es, aber die Wirtschaftlichkeit und die Energiesensitivität oder wie soll man sagen, die Energieeffizienz solcher Anlagen, die wasserwirtschaftliche Effizienz, darüber wird viel geforscht, aber relativ wenig in Deutschland.
Ja. Du hast auch jetzt schon ein bisschen über die lokalen Fische geredet. Was sind so aktuelle Themen von lokalen Fischen, von endemischen Arten vielleicht, die ihr in der Gegend irgendwie habt? Womit beschäftigst du dich da oder womit beschäftigt sich das IGB da?
Naja, wir haben erstaunlicherweise relativ wenig Langzeitaufzeichnungen über die Veränderung der Fischbestände in Seen und Flüssen. Das liegt einfach daran, dass das sehr aufwendig ist. Also jedes Jahr, sagen wir mal, 365 Seen zu befischen, das funktioniert gar nicht. Also wenn wir allein wasserrahmenrichtlinienkonform alle Seen von Deutschland regelmäßig befischen würden, das übersteigt schon längst die Kapazitäten sämtlicher Behörden. Und das ist rein methodisch gedacht. Es ist eben Aufwand, mit den Netzen und die Fische dort rauszufangen. Das bedeutet, eigentlich wissen wir nicht so richtig, ob sich die Fischgemeinschaften in den Seen in Deutschland so dramatisch verändert haben. Es gibt gute Beispiele, wo es enorme Veränderungen gibt. Der Bodensee ist so ein Beispiel, wo man dann weiß, dass praktisch die Fällchen da, diese großen Fische, die da drinnen gelebt haben, mehr oder weniger weg sind. Jetzt gibt es ein Fangverbot. Das hat allerdings sehr konkrete Ursachen, die in der Bewirtschaftung des Bodensees selbst liegen. Was wir sehen in den Seen, die wir selber regelmäßig beproben, ist, dass wir einem enormen Druck von invasiven Arten ausgesetzt sind. Also es hat in den letzten Jahren die Zuwanderung hier, insbesondere in Brandenburg und Mecklenburg, Zuwanderung von unglaublich vielen Arten, Fischarten gegeben, im Wesentlichen aus Asien oder aus dem Ponto-Kaspischen Raum, die zunehmend Probleme machen.
Was wären da so Beispiele?
Die Marmorgrundel ist so ein typischer Fisch. Und das in Verbindung oft auch mit dieser Zuwanderung von Muscheln, also insbesondere die Quagga und die Dreikantmuschel, die ja offensichtlich erstmal Wasser klar machen. Also hier rund um Berlin ist das Wasser nie so klar gewesen wie jetzt in den letzten Jahren. Aber auf der anderen Seite hat man damit eben auch das Problem, dass die Muscheln nicht mehr so ideale Nährstoffe sind oder Nährtiere wie vorher, das Zooplankton oder zum Teil eben auch andere bodenlebende Lebewesen. Und welche Auswirkungen das auf die Fische hat, das ist also eigentlich nur wenig untersucht, am allermeisten noch in den großen Seen in Nordamerika. Aber so für kleinere Seen, wie wir die hier häufig haben, da wissen wir viel nicht. Dann gibt es dramatische Veränderungen in der Unterwasservegetation. Also wir haben insbesondere die Armleuchteralgen verloren in vielen ganz klaren Seen. Wo der Verlust, da gibt es unglaublich viele Theorien darüber, aber es ist natürlich total schwer für jeden einzelnen See genau abzuwägen, der Grund liegt hierin und der Grund liegt darin. Es ist Global Change, das ist Zusammenspiel mit Fischen, das ist andere Bewirtschaftung, es sind einfach sensible Pflanzen, diese Armleuchteralgen, und sie verschwinden halt sehr schnell, wenn irgendwas nicht mehr so original ist. Also insofern, selbst ich, der nur jetzt 35 Jahre an Seen mit Fischen arbeite, kann eigentlich nicht eine ganz klare Tendenz sagen, wie sich etwas entwickelt. Nur, dass Fischgemeinschaften reagieren auf Veränderungen im See, allerdings mit einer gewissen Verzögerung. Das dauert halt meistens ein paar Jahre, bis man wirklich sichtbare Veränderungen sieht.
Aber das hast du jetzt gerade angesprochen, sind jetzt eher Konkurrenzbeziehungen mit Nahrungskonkurrenten, die dazu führen. Also du hast jetzt die Muscheln zum Beispiel angesprochen, die ja jetzt irgendwie zum Beispiel auch Plankton filtern werden. Gibt es jetzt auch irgendwie Probleme mit invasiven Arten, die vielleicht andere Lebensräume da irgendwie auch irgendwie realisieren, als unsere heimischen Arten das so tun?
Na, viele der invasiven Grundeln sind so ein Beispiel. Man hat ja bei Gewässern, die mehr im urbanen Raum sind, auch oft Uferbefestigung, also Steinschüttung. In Kanälen ist das auch ganz typisch. Und es gibt kaum eine Art, die sich so extrem in den Steinschüttungen aufhält von den einheimischen Arten, während die Grundeln dort in Unmengen zu finden sind. Also die haben da einen neuen Lebensraum entwickelt, wo sie sich nahezu explosionsartig ausgebreitet haben. Also kleine Grundeln sind heute die dominierende Art direkt in der Uferzone. Die werden natürlich gefressen auch von Räubern. Also viele Räuber wechseln dann auch zu Grundel, aber das Reproduktionspotenzial dieser Fische ist enorm. Und wie gesagt, es ist noch nicht so ganz klar raus, welchen Einfluss das langfristig auf die Systeme, auf die Fischgemeinschaften haben wird. Die sind ja erst, also Müggelsee hier zum Beispiel weiß gar nicht, wann haben wir die das erste Mal? Naja, es ist weniger als 10 Jahre.
Ja. Ich musste jetzt mal einmal gerade die Marmorgrundel googeln. Die kannte ich tatsächlich nicht. Wo kommt die her? Wo haben wir uns die eingeschleppt?
Also die meisten Grundeln, soweit ich das mich erinnere, kommen über die Donau, also aus dem Donaubereich. Und dann über die ganzen Kanäle, die wir haben, werden sie natürlich weiter verbreitet.
Ja, das ist ganz interessant. Ich habe gerade betreue gerade zusammen mit einem Kollegen eine Masterarbeit hier, wo wir uns die Invasion der Schwarzmundgrundel in dänische Fließgewässer anschauen, weil wir die natürlich schon länger irgendwie auch in den Küstenregionen haben, aber jetzt eben in den letzten paar Jahren auch vermehrt in Fließgewässern vorkommen. Noch nicht in so allzu vielen und bisher noch nicht so wirklich große Auswirkungen auf die lokale Fischgemeinschaft zumindest irgendwie festgestellt. Ganz interessant ist irgendwie, dass der Mageninhalt irgendwie sich dann doch unterscheidet von anderen Fischarten, die wir uns so irgendwie angeguckt haben. Also hauptsächlich viele ganz, ganz viele kleine Schnecken, die sie gegessen haben. Habt ihr da irgendwie aktive oder habt ihr da irgendwie Erkenntnisse, was diese Grundeln, diese Marmorgrundeln jetzt in dem Fall vielleicht auch lokal bedeuten könnten für andere Lebewesen? Außer die Fische.
Also, die Schwarzmund und Marmorgrundeln sind beides, also, wir haben die Schwarzmundgrundeln hier auch sehr stark verbreitet. Ne? Ich glaube, die Marmorgrundel ist sogar noch einen Tick später gekommen als die Schwarzmundgrundeln. Also es gibt, vielleicht ist das auch eine Interpretation, ja so eine Häufung von, dass die Quagga und Zebramuscheln und die Grundeln gleichzeitig ankommen oder relativ dicht beieinander. Und man weiß von den Schwarzmundgrundeln zum Teil, dass die diese Quagga oder Zebramuscheln fressen können. Insofern ist das sozusagen eine Wechselwirkung zwischen invasiven Arten. Was aber langfristig, also welche langfristigen Auswirkungen es dabei gibt, ich dachte, es gibt ja Gebiete in Deutschland, wo die Grundeln schon eher angekommen sind. Ich glaube im Rhein und da gibt es, glaube ich, schon längerfristige Untersuchungen. Die habe ich jetzt nicht so ganz auf dem Schirm. Mm, ja. Aber wie gesagt, gesichertes Wissen, dass man sagt, das passiert da, ist extrem schwierig, weil die Bedingungen in den Seen auch sehr unterschiedlich sind. Und die Seen sind sowieso, ja natürlich, insbesondere wenn sie komplett isoliert sind, die letzten, die diese invasiven Arten bekommen. Ne? In den Flüssen ist das viel eher durch die Verbindung. Aber hier in Nordostdeutschland hat natürlich auch eine Menge Schiffverkehr und dementsprechend Kanäle. Und die Kanäle sind natürlich ideal für die weitere Ausbreitung dieser Arten.
Das stimmt, ja. Kommen wir vielleicht mal, ich glaube, ich habe es vorher, ich habe dich, glaube ich, vorher vorgewarnt zu einer Studie. Und zwar haben wir immer mal wieder, wir bemühen uns auch ein bisschen Einblick in wirklich ganz aktuelle Forschung, haben wir jetzt schon geliefert, aber eben auch so mal ein bisschen probieren, so eine wissenschaftliche Studie runterzubrechen auf so ja die wichtigsten Bestandteile. Du hattest gesagt, das, woran du gerade arbeitest, ist immer am meisten spannend oder interessiert dich am meisten. Hast du da vielleicht irgendeine Studie, wo ihr vielleicht gerade dran arbeitet oder vielleicht auch was, was gerade veröffentlicht worden ist. Das ist ja auch mal so eine Sache, man möchte mal drüber reden, wenn man es noch nicht veröffentlicht hat, wo du ein bisschen Einblicke liefern könntest, möchtest. Das
naja, ich kann über was berichten. Ich muss sagen, ich bin selber immer interessiert, etwas noch nicht nur anzuleiten, sondern tatsächlich selber zu machen. Also das hat mich all die Jahre beschäftigt und das ist ja auch der Grund, warum ich eigentlich Wissenschaftler geworden bin, dass ich selber Wissenschaft mache und nicht anderen sage, was sie machen sollen. Und deswegen habe ich immer so ein Nebenprojekt oder irgendwas, was mich beschäftigt, woran ich rechne und wo ich so versuche, meine eigene Neugier zu befriedigen. Und was ich gerade mache, ist im Zusammenhang mit diesen kleinen Gewässern. Wir haben ja von insgesamt knapp 180 kleinen Gewässern in Europa sehr, sehr viele Daten erhoben. Und das heißt, wir haben jetzt lange Listen von dort vorkommenden Organismen. Also wie gesagt, wir haben Amphibien und Fische durch Umwelt-DNA bestimmt, aber wir haben Zooplankton und bentische Makrovertebraten, also diese Larven von Käfern und von Libellen und so, die haben wir alle bestimmt und gezählt. Und nun hat man also praktisch ein riesiges Mosaik von diesen kleinen Gewässern auf ganz Europa verteilt. Und was mich da jetzt wahnsinnig interessiert, ist, ob man aus solchen Daten Rückschlüsse ziehen kann auf Interaktionen, also Nahrungskettenanzeichen. Man kann sich vorstellen, das ist nicht trivial, weil das Beste wäre natürlich, man geht in so ein Gewässer und dann fängt man irgendwelche Fische und guckt, was haben die gefressen, und dann fängt man Libellenlarven und guckt, was haben die gefressen. Oder man nutzt dann sowas wie Tracer, also so stabile Isotope, aus denen man das machen kann. Aber das ist für 180 kleinen Gewässer praktisch nicht möglich. Und dann gibt es jetzt so eine Theorie, das ist praktisch aus dieser Meta-Gemeinschaft, Meta-Community-Theorie, dass man versucht, diese drei großen Prozesse, abiotische Faktoren als Filter, die Ausbreitung, also Dispersal, und dann letztlich die lokalen Interaktionen auseinander zu dividieren. Dafür gibt es eine ganze Reihe von hochkomplexen statistischen Modellen. Und das ist etwas, womit ich mich jetzt gerade beschäftige, dass man, wenn man den Anteil der abiotischen Prädiktoren herausrechnet und wenn man dann versucht, auf die räumliche Verteilung dieser kleinen Gewässer Rücksicht zu nehmen, dass also welche, die dicht zusammen sind, sich vielleicht ähnlicher sind als welche, die weiter weg sind, dann kommt am Ende so eine Restvarianz raus. Und da kann man dann gucken, welche Arten kommen oft zusammen vor und welche Arten kommen selten zusammen vor. Das ist natürlich jetzt kein Beweis dafür, dass wirklich Interaktionen eine Rolle spielen. Aber da findet man dann an vielen Stellen doch interessante Sachen, die man aus seiner eigenen Erfahrung heraus sehr plausibel erklären kann. Ich habe das also sowohl an Seen mit Fischen gemacht, also jetzt auch in den kleinen Gewässern, und sehr oft sind dann Räuber-Beute-Beziehungen doch auffallend stark. Also man sieht in den kleinen Gewässern sehr stark, dass es negative Interaktionen zwischen Fischen und Amphibien gibt. Die kommen also, es gibt bestimmte Amphibien, die sehr selten vorkommen, wenn Fische da drin sind. Na, das bedeutet zum Beispiel, dass es für Amphibien oft sehr gut ist, wenn ein Gewässer nicht das ganze Jahr Wasser führt, sondern sagen wir mal 8 oder 9 Monate Wasserführung hat, weil in den 3 Monaten würden die Fische dann sterben, die da zufällig reingekommen sind, und demzufolge für Amphibien eigentlich bessere Bedingungen bieten. Und dann haben wir aber natürlich auch ganz andere Sachen. Es gibt viele räuberische Käfer, es gibt eine Menge Larven von Libellen, die ebenfalls räuberisch sind, die also andere bentische Organismen fressen. Man sieht Zusammenhänge zwischen diesen Larven und Zooplankton. Und es gibt eben auf der anderen Seite auch eine enorme lange Liste von Tieren, die oft, oder Arten, die oft zusammen vorkommen. Und das ist dann die Gegenseite. Wir reden oft über Konkurrenz, über Räuber-Beute-Beziehungen, aber wir wissen überhaupt nichts, was dazu führt, dass Arten auch oft gemeinsam vorkommen. Das wird oft dann darauf geschoben, dass man sagt, naja, das sind die gleichen Lebensbedingungen. Aber wahrscheinlich gibt es auch positive Interaktionen, und das ist sowas, was die Ökologen eigentlich weitgehend ignorieren bisher. Darüber weiß man eigentlich überhaupt nichts. Und das finde ich faszinierend, dass ich also jetzt lange Listen habe von Arten, die in bestimmten Gewässern eben häufig gemeinsam oder nicht gemeinsam auftreten. Und jetzt versuche ich das so zu plausibilisieren, dass man sagt, ja gut, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass diese lokalen Interaktionen eine große Rolle spielen. Und das Faszinierende ist, wie gesagt, für mich dabei, dass das so ein Mittelweg ist zwischen der empirischen Forschung, also man geht hin und guckt an einem Gewässer sehr genau, und das dann aber in eine größere Fläche zu übertragen, was also rein vom Aufwand gar nicht möglich ist. Da bin ich immer wieder erstaunt, wie weit die statistischen Methoden da entwickelt sind. Aber man begibt sich dann da in so eine Grauzone, dass natürlich die, die mit diesen Modellen überhaupt nicht viel anfangen können, immer argumentieren werden, dass das keine kausalen Zusammenhänge sind, sondern nur Korrelationen, die man da findet. Das heißt, man müsste dann tatsächlich irgendwann auch wieder in die empirischen Daten zurückgehen, tatsächlich gucken unter bestimmten Bedingungen, gibt es in dem kleinen Gewässer diese beiden Arten und interagieren die tatsächlich in der Art und Weise, wie das Modell vorhergesagt hat. Aber wie gesagt, das ist so mein Neugier getrieben, ne? Das ist so was, was ich gerade mache, was mir so nebenbei eben immer mal jeden Tag ein bisschen mehr Freude macht, weil das ist meine Motivation.
Das klingt total spannend. Ich stimme dir total zu, dass wir da als Ökologen oft nicht drüber nachdenken. Also das ist schon gesagt ganz klassisch Räuberbeute, Konkurrenz. Aber irgendwie so, warum kommen bestimmte Arten vielleicht auch nicht nur durch Zufall zusammen vor? Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und du hast es jetzt gerade auch schon gesagt, je weiter man in seiner Karriere kommt oder je näher vielleicht auch einem Ende, umso mehr ist man eigentlich mit administrativen Aufgaben und irgendwie mit Betreuung und Anleitung von Wissenschaft beschäftigt und weniger mit aktiv noch Wissenschaft machen. Das heißt, für dich ist das aber auch ein ganz wichtiger Faktor, dass du da noch aktiv selber was rechnen möchtest in dem Fall und selber irgendwie noch rausgehst und probierst da aktiv irgendwie dich zu engagieren.
Ja, das soll jetzt nicht so klingen, als würde das Mentoring, also die Betreuung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Also ich mache das total gerne. Was ich immer sehe, ist so ein bisschen das Problem, dass wir den Kontakt dazu verlieren, was es wirklich heißt, Wissenschaft zu machen. Also diese ganzen Schritte, wir erwarten jetzt von den Nachwuchskolleginnen und Kollegen immer ganz viele Dinge, was die irgendwie schon können müssen. Und nur dadurch, dass ich das selber auch zumindest anteilig gelernt habe, kann ich einschätzen, wie kompliziert das ist. Weil die Erwartungshaltung kann enorm hoch sein. Ach ja, dann programmier das doch mal eben. Mach doch mal irgendwie ein räumliches Modell. Mach doch mal eine Karte davon. Ja, mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Und viele dieser Dinge habe ich mir also weit später, eigentlich in den mittleren Jahren, erst angeeignet, sehr mühselig. Und natürlich bin ich da auch in keiner Weise vergleichbar gut wie jüngere Kollegen. Aber der Punkt ist einfach, ich verstehe zumindest, wie kompliziert das ist und welche langen Wege ich gehen musste und die jungen Leute dann eben auch gehen müssen. Und insofern habe ich viel mehr Verständnis dafür, dass Dinge sich eben nicht so leicht umsetzen lassen und kann dann im Prinzip auch diese ganzen, sagen wir mal, Probleme in solchen Phasen super nachvollziehen, weil ich das eben selber ganz genau weiß, dass das tatsächlich so ist und dass manchmal die Veränderung einer Grafik, ich hatte neulich mal so einen Fall, ich musste für eine Publikation eine Grafik ändern, da ging es eigentlich nur darum, glaube ich, irgendwie einen Buchstaben kursiv in der Klammer an der Achse. Das hat mich 4 Stunden gekostet.
Ja, furchtbar.
Ja, solche Dinge. Und da würde man sagen, mach doch mal schnell.
Ja.
Und ehe ich das rausgekriegt habe, wie das ging, habe ich halt einen halben Vormittag da oder einen ganzen Vormittag gesessen. Und das meine ich bloß damit, das ist so ein, man kriegt so einen gewissen Realismus. Und insofern fühle ich mich immer noch als Wissenschaftler, weil ich noch genau mit solchen Problemen halt zu kämpfen habe.
Ja. Was sind denn für dich so Tipps, die du vielleicht an jüngere KollegInnen so weitergeben würdest, wenn du jetzt irgendwie so auch mal auf deine ja doch einige Jahre Erfahrung auch zurückblickst? Was wäre so ein Tipp? Also ich höre jetzt zum Beispiel irgendwie raus, selber probieren, aktiv noch Wissenschaft zu machen, wäre vielleicht ein Tipp an jüngere KollegInnen. Ich denke jetzt auch an Leute wie mich zum Beispiel, die jetzt noch nicht so lange irgendwie Arbeitsgruppenleiter zum Beispiel sind. Was wären so andere Dinge, wo du sagen würdest, hey, vielleicht auch Studierende, achtet da drauf oder das wären so Tipps?
Naja, das hängt jetzt ein bisschen natürlich von der Karrierestufe ab. Wenn du noch früh in der Orientierung bist, dann ist immer das Allerwichtigste, darüber nachzudenken, was einen wirklich motiviert, bestimmte Dinge zu machen. Weil es kommt viel weniger, also zumindest bei mir, es kam immer viel weniger darauf ein, dass jemand, den ich eingestellt habe, irgendwas kann. Sondern für mich war immer wichtig, dass jemand was motiviert war, was zu tun. Weil fast alles lässt sich irgendwie lernen und die Motivation ist etwas, was eben über all diese Schwierigkeiten hinweghilft. Natürlich, wenn jemand eine klare Vorstellung davon hat, ich will später das und das machen in dem Beruf, ob das nur Wissenschaft ist oder im angewandten Bereich, dann ist es immer wichtig, da dran zu bleiben. Ja, es ist, man hat vielleicht nicht das ideale Studienfach, aber dann gibt's Praktika, dann gibt's Kontakte, dann gibt's Austausch, dann kann man das machen und das machen und sich eben Spezialwissen dazu holen. Wenn man das schon weiß, ist das wunderbar. Na, dann hat, also wie gesagt, sich nicht treiben lassen, ist, sondern aktiv entscheiden und aktiv Möglichkeiten suchen, das ist für mich so ein wesentlicher Punkt, den ich immer allen raten würde. Und wenn man dann später dabei ist, ich finde, wer eine Dauerstelle hat in der Wissenschaft, der hat ja eigentlich schon extrem viel gewonnen. Und für mich war dann immer wichtig, darin nicht unterzugehen. Das war also für mich immer ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich kenne ja viele Kolleginnen und Kollegen, die sich dann aufgerieben haben in der Vielzahl der Dinge. Und das habe ich immer vermieden. Also ich habe immer versucht, ein ganz klares, also was jetzt heißt Family-Life-Balance. Ne? Ich habe also in meinem ganzen Leben fast nie am Wochenende gearbeitet und mein ganzes Leben eigentlich nach 19 Uhr auch nicht mehr gearbeitet, weil mir immer Familienleben wichtig war und weil ich mir selbst eben halt immer wichtig war, dass ich gesagt habe, ich kann nicht gut arbeiten und konzentriert arbeiten, wenn ich das endlos ausdehne. Das ist also völlig sinnlos, mehr als 8 oder 9 Stunden am Tag zu arbeiten. Das heißt, es gibt immer Phasen, ne? Irgendwas muss noch fertig werden. Aber das zur Regel werden zu lassen, das habe ich mir immer selbst verboten. Dass das also niemals passieren soll, dass mich die Arbeit erdrückt. Und dadurch habe ich aber natürlich auf der anderen Seite auch immer eine sehr, sehr positive Einstellung gehabt. Also ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich mehr als eine Handvoll Tage hatte in meinem ganzen Berufsleben, wo ich gedacht habe, oh, heute möchtest du nicht arbeiten gehen. Das hat es eigentlich fast nie gegeben.
Also ich kann sagen, dass ich das sehr erfrischend finde, das zu hören, auch von einem etablierten Wissenschaftler, dass du das so angegangen bist, weil ich finde das schon auch ein Problem in der Wissenschaft, dass wir immer irgendwie alle denken, noch mehr arbeiten zu müssen und man sich fast schon rechtfertigen muss, wenn man sagt, ich gucke in meine E-Mails am Wochenende nicht rein. Also ich bin dann Montagmorgen wieder erreichbar. Also das ist toll, das auch, glaube ich, jetzt einfach nochmal so ausgesprochen zu hören.
Ja, ich kann das tatsächlich nur empfehlen. Also man muss da ein bisschen dickfällig sein. Zu Anfang wird man dann gelegentlich angegangen. Du hast ja noch nicht geantwortet. Aber ich habe gesagt, ja, wie konnte ich antworten, wenn ich meinen Rechner am Wochenende nicht aufmache?
Ja, sehr gute Antwort, Thomas. Ja. Also ich kann für mich sagen, dass ich das auch, ich habe während der Doktorarbeit wirklich viel und auch viel zu viel gearbeitet und danach irgendwie auch gedacht, boah, gehe ich jetzt raus aus der Wissenschaft oder nicht? Und da hat damals ein wirklich guter Kollege zu mir gesagt, Jana, jetzt machst du mal einen Postdoc und probierst mal, wie das mit 40 Stunden Arbeiten in der Woche klappt. Und ob es dafür jetzt noch reicht oder nicht. Und dann schaust du einfach mal weiter. Und seitdem, also seit der Doktorarbeit, halte ich das tatsächlich auch wirklich so, dass ich da sehr strikt bin. Also da muss schon wirklich was passieren, dass ich am Wochenende mal meinen Computer aufmache. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Also seit der Doktorarbeit irgendwie, die ich 2020 verteidigt, also jetzt in 5 Jahren. Das war eine Handvoll von Wochenenden, wo ich mal irgendwie was gemacht habe. Und probiere das tatsächlich auch so, ja, vorzuleben oder auch weiterzugeben, dass man irgendwie da wirklich drauf achtet, weil es einfach auch, finde ich, gerade in der Wissenschaft genug KollegInnen gibt, die auch mental wirklich vor Problemen stehen, weil sie einfach zu viel arbeiten.
Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ich finde das sehr schön, dass es eben so in deiner Generation dieses Bewusstsein dafür auch gibt, was ja nicht heißt, weniger zu arbeiten. Nee. Sondern bewusster mit seiner Zeit umzugehen. Und ja, das ist nicht das Gleiche.
Genau, ja. Ja, und das ist, ich finde, ich gerade in der Zeit, in der ich in den USA zum Beispiel irgendwie war, habe ich das auch gesehen, dass da oft immer noch so diese Einstellung war, Anwesenheit ist irgendwie gleich mehr Produktivität oder mehr Ergebnis oder so. Und das sehe ich zum Beispiel jetzt in meiner eigenen Arbeitsgruppe überhaupt gar nicht so. Ne? Also die Leute sollen das flexibel irgendwie handhaben und auch gerne da arbeiten, wo sie möchten, wenn es irgendwie möglich ist. Und nur weil ich 8 Stunden mein Gesicht zeige, heißt das nicht, dass ich irgendwie effektiv da jetzt irgendwie wirklich produktiv gewesen bin. Es kann auch sein, ja, dass ich in 4 Stunden das hingekriegt hätte und die letzten 4 Stunden habe ich da gesessen und die Wand angestarrt, weil ich irgendwie dachte, ich darf hier nicht früher weggehen. Ja. Das finde ich ist eine schlechte...
wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, was Kreativität eigentlich befürwortet. Wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ja so ein bisschen wie auch in künstlerischen Berufen. Viel hat ja auch mit Kreativität zu tun. Nicht ausschließlich, aber Lösungen zu finden für bestimmte Dinge kann man nicht immer erzwingen. Und eine der ganz wesentlichen Prozesse sind unterbewusste Prozesse. Viele Dinge funktionieren gar nicht im Bewusstsein, sondern im Unterbewusstsein. Und du findest Lösungen nicht, wenn du Lösungen brauchst. Ja, also ich habe inzwischen eine Technik, wenn ich mit bestimmten Dingen nicht vorankomme, wo also so ein Problem in mir gärt, wo ich immer sage, ja, da ist irgendwas, aber ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll, dass ich dann irgendeine körperliche Aktivität mache. Also meistens gehe ich joggen oder irgendwas. Und ich weiß, dass in 90% der Fälle sich mein Problem während des Joggens klärt.
Sehr gut.
Einfach deswegen, weil das Unterbewusstsein dann aktiv wird und eigentlich die Lösung schon hat. Aber sie war noch nicht auf der Ebene des Bewusstseins. Ja, und das weiß ich, dass ich bin ja nebenbei auch so noch ein bisschen Musiker, dass die Kreativität also enorm davon abhängt, von diesem entspannten Umgang. Ja, also ein tolles Konzert, ein Gig kriegst du nicht hin, wenn du dich dahin prügelst, ne? Das kriegst du nur hin, wenn du innerlich gelöst dafür bist. Und das ist ja auch Lebensfreude, die du sonst hast. Also ich sehe nicht so richtig, warum so ein Arbeitsethos besser ist, an dem wir uns zerstören.
Ja. Sehr gut. Da haben wir doch noch einen Tipp für alle, die uns jetzt zuhören und die vielleicht noch am Anfang ihrer Karriere stehen und sich fragen, muss ich am Wochenende E-Mails beantworten? Ganz klar von uns beiden, nein, müsst ihr nicht.
Nein.
Genau. So, dann kommen wir doch vielleicht zum letzten Punkt dieser Folge. Auch da habe ich dich vorgewarnt. Wir haben typischerweise eine Art der Woche. Die darf unser Gast natürlich mitbringen und sich was wünschen und die dann auch vorstellen. Und bei dir, lass mich raten, wird es ein Fisch sein, den du uns mitgebracht hast?
Ja, gut geraten, Diana. Nicht wirklich überraschend. Ja.
Den hast du.
Ich habe da tatsächlich was. Das ist echt interessant. Auch wenn es ganz klein und unscheinbar ist. Ich hole mal ein bisschen aus. Als alter Mann darf ich das, ne? Ich ein bisschen
wir
ausholen.
Haben die Zeit.
Ja. Also der Begründer der Internationalen Gesellschaft für Limnologie, der SIL, war Thienemann. Thienemann hat damals in Plön gearbeitet und Thienemann war der letzte, vielleicht Wissenschaftler, Limnologe, der noch alles übersehen hat. Das war also total interessant. Der hat 1922 zusammen mit Einar Naumann die SIL gegründet und der ist auch in ganz vielen Gewässern gewesen und hat sich da umgeschaut. Und der hat damals in Mecklenburg im Breiten Luzin, das ist also ein See an der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg, eine Art gefunden, eine Fischart, eine kleine Maräne. Er hat gesagt, die sieht aber nicht aus wie die typische kleine Maräne, die wir sonst finden, sondern irgendwie anders. Und er hat die dann beschrieben als die Tiefenform der kleinen Maräne im Luzin. Die heißt jetzt wissenschaftlich Coregonus lucinensis.
Das ist also ein Weißfisch?
Nee, das ist sowas ähnlich wie Fällchen, ne? Eine Maräne. Bloß eine kleine Art. Also wie die kleine Maräne, die bei uns sonst im norddeutschen Land vorkommt, das sind so Fische, die werden 20, 25 Zentimeter groß, nicht so wie die Bodenseefällchen. Aber die sind sehr eng miteinander verwandt.
Okay.
Und nun arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren auch am Stechlin. Das ist also ja einer der Seen, eine der schönsten Seen, die ich kenne, sehr tief, sehr klar, wo auch eine Abteilung von unserem Institut beheimatet ist. Und da hat es in den Fängen auch immer so was Ähnliches gegeben. Da waren immer Fische dabei, die irgendwie komisch aussahen. Was auch auffällig war, die Maränen und die ganzen Fällchen, da gibt es ganz viele, die reproduzieren sich am Ende des Jahres, wenn es so richtig kalt ist. Und da haben wir dann ab und zu mal Fische gefunden, die waren laichreif im Frühjahr. Da haben wir mir gedacht, das ist eigenartig. Und dann hatte ich da einen Doktoranden, der sich wirklich da anfing vor, wie lange ist denn das jetzt her? 25 Jahre, mehr als 25 Jahre, sehr intensiv damit zu beschäftigen. Und wir haben dann rausgefunden nach viel Zeit, dass das wahrscheinlich was ganz Ähnliches ist. Eine endemische Art, die nur im Stechlin vorkommt. Und die ist damals beschrieben worden als Coregonus fontane, die sogenannte Fontane-Maräne. Die Fontane-Maräne, das ist deswegen interessant, weil Theodor Fontane, der ja in Brandenburg zu Hause war, auch über den Stechlin geschrieben hat. Nicht wirklich über den Stechlinsee, so ein bisschen kommt der in seinem Roman davor. Aber er hat auch die Maränen dort drin erwähnt. Das ist kurios, er hat das als Muränen beschrieben. Wer sich auskennt, Muränen sind ja eigentlich Meerwasserfische. Aber ich habe mal eine Exkursion des Philologenverbandes am Stechlin getroffen, die mich gefragt haben nach den Muränen. Und da musste ich dann doch herzlich lachen, weil Philologen den Unterschied zwischen Muränen und Maränen eigentlich kennen müssten. Aber egal, das ist jetzt eine andere Geschichte. Jedenfalls haben wir dann da festgestellt, auch mit Hilfe von genetischen Untersuchungen, dass wir wahrscheinlich eine Art haben, die nach der letzten Eiszeit sich dort im See herausgebildet hat. Das also so ähnlich wie im Breitenlozin, was Thienemann beschrieben hat, dass wir sowas Ähnliches auch im Stechlin haben. Und nun sind die Arten aber nicht sehr stark getrennt. Das sind ja bloß 10.000 Jahre. Da hat sich nicht so sehr viel entwickelt. Und die genetische Differenzierung zwischen den beiden Arten ist halt sehr, sehr schwach, sodass man immer mit Hybriden rechnen kann und auch muss. Also wir haben jetzt gerade bei Befischungen wieder Fische gefunden, von denen wir glauben, dass die wahrscheinlich laichen irgendwo zwischen Frühjahr und Winter. Also vielleicht sind das Hybride, die passen da nirgendwo mehr rein. Und wir haben da noch sehr viele Untersuchungen gemacht in Bezug auf die Physiologie. Wie unterscheiden die sich in Bezug auf die Nahrung? Das große Problem, was wir haben mit diesen Arten ist, wenn man die nebeneinander legt, es gibt kaum jemanden, der die beiden Arten auseinanderhalten kann. Und das ist halt die große Herausforderung, die wir im Moment haben, dass wir zwar wissen, die Art ist da drin, aber wir können nicht verbindlich sagen, ist die Population nun anwachsend, wird die kleiner? Und was treibt sozusagen diese Artbildung weiter? Differenzieren sie stärker oder rutschen die wieder zusammen, hybridisieren die und die Arten gehen wieder in eine auf? Das wissen wir nicht. Und da sind wir jetzt im Moment dran, dass man nach vielen Jahren von, sagen wir mal, relativ einfacher Populationsgenetik hier jetzt auch Next Generation Sequencing, also modernere Methoden einsetzen und gucken, finden wir da Marker, dass wir diese beiden Arten vielleicht mit Hilfe von quantitativer PCR oder so schnell auseinanderhalten können, dass wir uns also diese Riesenmengen von Fischen, die wir da fangen und die wir durchsortieren, dass wir dann irgendwann mal ganz sicher sagen können, wir haben es hier mit der endemischen Art zu tun oder wir haben es mit der eher normalen kleinen Maräne zu tun, die in vielen Seen vorkommen. Und das wird sicher etwas sein, was mich die 5 Jahre, die ich noch arbeite, beschäftigt. Also da bin ich einfach total neugierig, was wir da noch rauskriegen und wie sich dann etwas, wo ich mich jetzt wirklich viele Jahre schon damit beschäftigt habe, also über 30 eigentlich schon, wie das mal ausgeht am Ende, ob ich da ein besseres Gefühl dann habe, zu sagen, ja, ich kann wirklich sagen, das ist diese Art und die kommt so und so oft vor. Also das ist noch immer faszinierend.
Jetzt hast du gesagt, die hybridisieren die kleine Maränen, die ihr jetzt quasi im Stechlin gefunden habt und die normalen kleinen Maränen. Wie unterscheiden die sich? Denn du hast jetzt schon gesagt, die haben unterschiedliche Laichzeitpunkte. Habt ihr sonst irgendwas festgestellt, was man irgendwie physiologisch, also morphologisch hast du schon gesagt, die kann keiner auseinanderhalten, aber irgendwie so von der Ökologie her irgendwas anderes festgestellt, wo die sich unterscheiden?
Naja, es gibt ja eine Menge Theorien über diese sogenannte sympatrische Artbildung, also Artbildung in Gemeinschaften oder also im Zusammenleben letztlich. Und immer ist dabei irgendein ökologischer Gradient. Und der ökologische Gradient, der da eine Rolle spielt, höchstwahrscheinlich ist vermutlich ein physiologischer Gradient, weil was wir untersucht haben damals ist die metabolische Aktivität unter verschiedenen Temperaturen. Und wir haben gefunden, dass die endemische Art, diese Coregionis fontane, deutlich effizienter arbeitet in deutlich kälterem Wasser. Also bei 7 Grad, 8 Grad effizient ist, während die normale Maräne bei etwa 12 Grad oder 13 die höchste Effizienz hat. Und das führt dazu, dass die Fische nicht ganz genau in den gleichen Tiefen stehen. Die haben also so eine unterschiedliche Vertikalverteilung. Die stellen sich also sozusagen in die Wasserschicht, wo die für sie besseren Temperaturen zu finden sind. Das hat aber, also oder umgekehrt, welche Auswirkungen das darauf hat, dass die sich bei der Reproduktion trennen, das können wir nicht wissen. Also wie ökologische Präferenz für Temperatur und die physiologische Aktivität, wie das zusammenhängt mit dem Reproduktionszyklus. Warum also die endemische Art sich im Frühjahr reproduziert, so von März bis Mai, und die andere im November und Dezember, das wissen wir nicht. Irgendwas passiert dann, dass sozusagen die physiologischen Anforderungen besser mit der Reproduktion in einer dieser Jahreszeiten passen. Aber wie gesagt, das funktionell aufzuschlüsseln, so weit sind wir nicht. Es wäre ideal, wenn wir dahin kämen, dass wir irgendwann mal das gesamte Genom funktionell verstehen. Das ist ja heutzutage alles nicht mehr ganz unmöglich, ist immer noch schwierig, aber vielleicht komme ich da in den verbleibenden Jahren noch dazu, da einen besseren Einblick zu haben und dass man dann sieht, dass also sowohl physiologische als auch Reproduktionsgene irgendwie miteinander interagieren. Ja, also das ist durchaus denkbar. Aber das Szenario ist eben an vielen Stellen auch hypothetisch. Niemand ist ja dabei gewesen. Und wie das immer ist, ne, das ist ein Beispiel. Wir haben einen See, wo das klar ist, wo man das untersucht hat. Wir können nicht überall hingehen. Also es hat solche Paare auch in Schweden gegeben, aber auch Schweden, das Land der, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Seen, die haben, da hat es das in 4 Seen gegeben, solche Artenpaare der kleinen Maräne, und in 3 von den Seen sind diese Artenpaare ausgestorben. Also wir haben auch gar keine Beispiele mehr dafür, wo wir das nochmal vergleichen könnten.
Wie sieht das grundsätzlich jetzt mit dem Schutzstatus oder mit dem Bestand, mit dem Bestand von kleinen Maränen aus? Geht's denen gut? Sind die gefährdet? Also die endemische Art wahrscheinlich jetzt mal ausgeklammert, vielleicht nehmen wir einfach mal komplett die kleinen Maränen.
Naja, die kleinen Maränen, die sind ja nur in Norddeutschland verbreitet. Und das ist schon ein guter Grund, weil die eben extrem kälteliebend sind. Also was Maränen brauchen, ist klares Wasser, kaltes Wasser und insbesondere viel Sauerstoff. Und da kommt man natürlich sofort dazu, dass das eigentlich nur relativ tiefe Seen sein können, die eine stabile Schichtung haben. Also das trifft ja auf die großen Maränen, auf die Felchen oder Renken auch zu. Das ist ja eigentlich das Gleiche. Und dass überall dort, wo der Lebensraum weggeht, wir das Problem haben, dass damit natürlich die Maränen auch gefährdet sind. Es gibt also verwandte Arten in Nordamerika, wo wir genau die gleichen Probleme haben. Eutrophierung, also Zufuhr von Nährstoffen, führt dazu, dass die Abbauprozesse intensiviert werden. Wir haben längere Schichtungsperioden, was im Prinzip die Sauerstoffverfügbarkeit reduziert. Das heißt, wir haben meistens in Gewässernähe und dann zunehmend auch in flacheren Wasserschichten Sauerstoffmangel oder gar keinen Sauerstoff mehr. Und die Fische werden sozusagen von unten nach oben gedrückt, aus der sauerstofffreien Zone heraus in Temperaturen, die sie dann irgendwann nicht mehr gut überleben können. Und also alles, was mit globaler Erwärmung zu tun hat und hier die Temperatur des Wassers, aber eben auch, wie gesagt, die Produktivität von Seen verändert, ist gerade für diese kältenliebenden Arten eine enorme Bedrohung. Man muss davon ausgehen, dass das bei den Seen, wir sind im südlichen Verbreitungsgebiet von der kleinen Maräne, also ich weiß gar nicht, was das südlichste ist, also rund um Berlin, vielleicht ein bisschen südlich noch von Berlin, sind die einzigen natürlichen Vorkommen. Und das wird sich weiter nach Norden verschieben, wenn es wärmer wird. Das ist sehr wahrscheinlich.
Ja. Okay. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, da war jetzt für jeden heute ein bisschen was dabei. Wir haben viele tolle neue Themen angesprochen, die wir vorher noch nicht so thematisiert haben. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken und hoffe, dass es für dich auch eine gute Erfahrung gewesen ist.
Ja, vielen Dank, Jana. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich eingeladen hast. Natürlich, ich rede auch gerne über das, was ich tue, wie wahrscheinlich fast alle Wissenschaftler, aber so ein Podcast, das habe ich bisher noch nicht mitgemacht, und ich danke dir auch, dass ich das machen konnte.
Dann wünschen wir euch allen noch einen schönen Tag und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.